Du bist gut und du bist treu und du bist hier. Ja, Herr, wir danken dir, dass das gilt, dass du auch heute Morgen hier bist, dass du diesen Raum erfüllst. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du jetzt zu uns sprechen wirst. Dein heiliges und lebendiges Wort, das schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Wir danken dir, dass du uns Ohren und Herzen öffnen willst für das, was du hineinsprechen möchtest in unser aller Leben, in unseren Alltag, was wir mitnehmen sollen und mitnehmen dürfen, was uns verändern soll, was unseren Blick auf dich schärfen soll. Und so danke ich dir, dass ich auch heute Morgen dein Werkzeug sein darf und ich bitte dich um deinen Segen, um deine Kraft, um deine Vollmacht, zu deiner Ehre. Danke dafür in deinem heiligen Jesu Namen. Amen. Hand aufs Herz. Wie viele Bibelstellen, wie viele Verse, wie viele Aussagen unseres Herrn Jesus Christus überlesen wir recht schnell. Und das, obwohl sie eigentlich so tief gehen, so wahr sind, so wichtig für unser Leben. Eine davon wollen wir uns heute Morgen ansehen, nämlich im Johannesevangelium Kapitel 1. Johannes Kapitel 1, ich lese zunächst die Verse 35 bis 39, geschrieben steht: Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wirst du bleiben? Er sprach zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Zunächst erfahren wir von Johannes dem Täufer. Viel ist es nicht, was wir von ihm hören, was wir von ihm lesen. Wir wissen nicht einmal ganz genau, wie er aussah. Wahrscheinlich haben wir ein Bild im Kopf, eine Vorstellung, vielleicht auch geprägt durch manchen Jesus-Film. Aber genau wissen wir es nicht. War Johannes der Täufer eine imposante Erscheinung? Ein gut gebauter, kräftiger, großer, eindruckschindender Mann? Oder eher unscheinbar? Wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, dass er asketisch lebte. Und das kam auch in seiner Kleidung zum Ausdruck. Ein Mantel aus Kamelhaar, so berichtet es die Bibel. Damals alles andere als teuer. Eher das Gegenteil. Recht billig. Arbeitskleidung, könnte man sagen. Kratzig und manchmal recht unangenehm auf der Haut. Aber das zeigt uns auch, dass Johannes von Anfang an seine Stellung kannte. Er wusste um die Prophezeiung, die über seinem Leben stammt. Ganz bestimmt kannte er die. Sein Vater und seine Mutter hatten ihm davon erzählt, der Priester Zacharias und Elisabeth, all die wundersamen Begebenheiten rund um seine Geburt, von der Erscheinung des Engels im Tempel, was der Engel Zacharias ankündigte über das Leben Johannes des Täufers. Und Johannes hätte sich sehr wohl etwas darauf einbilden können, nicht wahr? Und hätte das durchaus auch zur Schau stellen können. Gott hat mich erwählt. Hier bin ich. Staunt über mich, über den Auftrag, den Gott mir erteilt. Ich muss etwas Besseres sein als ihr. Sonst stündet ihr ja wohl an meiner Stelle, nicht wahr? Aber nein. Nirgendwo in den Evangelien lesen wir auch nur einen Ton davon, dass Johannes jemals so über sich dachte, dass sein Herz sich jemals überhob. Ganz im Gegenteil, stets blieb er demütig und stets tat er genau das, was wichtig und richtig war, nämlich immer von sich weg und hin auf unseren Herrn Jesus Christus zu weisen. Nie hat er größer gedacht von sich selbst, als ihm zustand, sondern immer hat er Jesus in den Mittelpunkt gerückt. Hier haben wir es gehört, siehe, das ist Gottes Lamm. In Vers 29 steht das schon einmal. Siehe, das ist Gottes Lamm. Und hier wird ergänzt, dass der Welt Sünde trägt. Es geht um Jesus und um niemanden sonst. Und mein erster Gedanke, als ich diesen Text, diese Bibelstelle las, war, auch wir heute täten gut daran, uns immer wieder ein Vorbild an Johannes dem Täufer zu nehmen. Uns nicht größer zu machen, als wir in Wahrheit sind. Nicht einmal die Berufenen, von Gott Beauftragten, die offensichtlich, so interpretiere ich den Bibeltext, am allerwenigsten. Wisst ihr, was mir bewusst geworden ist? Ende des Monats endet mein 12. Dienstjahr hier in der Gemeinde Jesu in Waldkraiburg. 12 Jahre. Und ich weiß nicht, wie lange es noch wird. Manche wünschen sich vielleicht, dass es bald zu Ende geht. Dabei eine gute Nachricht für euch. Spätestens in 25 Jahren, wenn ich in Rente gehe, ist es zu Ende. Oder wenn unser Herr Jesus wiederkommt, je nachdem, welcher Fall zuerst eintritt. Aber Spaß beiseite, ihr Lieben, was will ich damit sagen? Auch ich bin nur ein Werkzeug, so wie Johannes der Täufer. Und wenn meine Dienstzeit hier endet, wann immer das sein wird, beruft Gott jemand Neuen, der seinen Dienst hier fortsetzen wird, zur Ehre unseres Herrn Jesus Christus. Es geht nicht um Menschen, es geht nicht um einen bestimmten Pastor. Alles, was wir in der Gemeinde Jesu hier in Waldkraiburg erleben dürfen, ist nur Geschenk und Gnade unseres Herrn Jesus Christus. All die Taufen, die wir feiern durften in den letzten Jahren, all den Segen, den wir erleben durften jetzt durch den Kauf des neuen Grundstücks und die Hoffnung, ein neues Gebäude, nur Gnade. Ja, es gibt etliche Personen, die viel leisten dafür, die sich den Kopf zerbrechen, ihre Zeit und ihr Geld investieren. Aber am Ende bleibt es Geschenk. Und niemand von uns sollte sich etwas darauf einbilden. Sondern so wie Johannes der Täufer, wegweisen von sich hin auf unseren Herrn Jesus Christus. Das ist und bleibt unser Auftrag. Und ihn verkündigen wir als das Lamm Gottes, das der Welt Sünde hinwegträgt. Ihr Lieben, auf der Autofahrt hierher haben wir im Bayerischen Rundfunk eine Andacht gehört. Und was ich gehört habe, hat mich erschreckt. Ich weiß nicht, wie die Andacht ausging, das muss ich zugeben. Ich weiß nicht, ob der Pfarrer noch die Kurve bekommen hat, das kann ich nicht sagen. Ich will ihm also auch kein Unrecht tun. Aber was ich gehört habe bis zu dem Zeitpunkt, als wir aus dem Auto aussteigen mussten, war erschreckend. Es war mehr Philosophie als Theologie. Und dann wurde Wahrheit durch Liebe ersetzt. Und so wichtig Liebe ist, aber wenn ich Wahrheit durch Liebe ersetze, ihr Lieben, dann wird es manchmal oder nicht selten beliebig. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und genau das ist in dieser Andacht geschehen. Da wurde dann spekuliert, könnte ja alles gleichermaßen wahr sein. Und es wurde von Gesprächen berichtet mit einer Frau, die Buddha liebt, wortwörtlich. Und das könnte ja auch wahr sein. Und wenn Jesus in Johannes 14, Vers 6 sagt, er sei der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann ist das eine denkbare Position, eine mögliche Interpretation, aber vielleicht nicht die eine Wahrheit. Und wir merken, ihr Lieben, wie weit selbst Pfarrer vom Wort Gottes weggehen. Denn wenn wir in Johannes 1 hineinschauen oder auch in viele andere Textstellen der Evangelien, dann sehen wir sehr schnell, hier werden Aussagen getroffen, die entweder wahr sind oder falsch, die entweder universal gelten oder gar nicht. Und da gibt es nichts dazwischen. Da gibt es keine Grauzonen. Und das mag den Menschen passen oder nicht, es ist trotzdem so. Ist Jesus Christus das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt, oder ist er es nicht? Das ist die Frage. Johannes sagt es ganz klar. Jesus, er kann und will deine Schuld nehmen. aber du musst es glauben. Und zwei der Nachfolger von Johannes, die merken, oh ja, an diesem Jesus, da muss mehr sein. Und sie folgen Jesus nach. Sie verlassen also Johannes, aber spannend fand ich, Johannes hält sie nicht zurück. Er läuft ihnen nicht nach, er sagt, oh bitte bleib doch. Er versucht also nicht, seine Nachfolger weiterhin um sich zu scharen. Auch hier lässt er einfach bereitwillig los, weil er genau weiß, ich bin nur Werkzeug, sonst nicht. Folge lieber dem Lamm Gottes. Geh dorthin. Und das tun die beiden. Und Jesus dreht sich um zu ihnen und fragt, was sucht ihr? Interessant, er fragt nicht, wen sucht ihr? Er fragt erst einmal, was sucht ihr? Eher allgemein. So haben sie die Möglichkeit zu reagieren und zu sagen, ja, suchen wir eine Person, suchen wir den Messias oder was suchen wir eigentlich? Aber sie sprechen ihn schon ehrenvoll an. Rabbi, Meister, wo wirst du bleiben? Und dann kommen diese entscheidenden Worte, die auch ich schon oft gelesen, aber überlesen habe. Denn Jesus sagt, kommt und seht. Und was für eine tiefe Wahrheit steckt in dieser Aussage. Kommt und seht. Jesus wirst du niemals theoretisch begreifen. Du musst zu ihm kommen und sehen, wer er ist. Du musst erleben, dass sein Friede höher ist als alle menschliche Vernunft. Du kannst viel über Jesus lesen, wenn du willst. Du kannst viel von Jesus hören, wenn du willst. Aber wissen, wer Jesus in Wahrheit ist, wirst du erst, wenn auch du kommst und siehst. Und die Jünger, sie bleiben. Wir wissen nicht, was an diesem Tag und auch in der Nacht noch geredet wurde, wie lange die Gespräche gingen, wie tief es wurde. Aber ich stelle mir vor, dass es jedenfalls alles andere als oberflächlich war. Und am Ende sind die Jünger nicht überredet worden. Sie waren überzeugt in ihrem Herzen, ja, das ist der, von dem Johannes erzählt hat. Das ist wirklich der Messias. Das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt, meine Sünde, hinwegnimmt. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm. Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Jetzt erfahren wir einen Namen von den beiden Jüngern, es ist Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Und er kann nicht für sich behalten, was er erlebt hat in den vorangegangenen Stunden. Er läuft zu seinem Bruder und sagt es frei heraus, wir haben den Messias gefunden, den Gesalbten, der schon so lange angekündigt worden ist von den Propheten. Endlich haben wir ihn gefunden. Und dann kommt ein wunderschöner Satz und auch den habe ich oft gelesen, aber oft überlesen. Und dann heißt es, und er führte ihn zu Jesus. Wie viele Gespräche habe ich geführt mit Menschen, in denen es zwar um Jesus ging, aber in denen ich Menschen nicht wirklich zu Jesus geführt habe. In denen ich doch tatsächlich versucht habe, Menschen in irgendeiner Weise zu überzeugen, zu überreden, anstatt auf ihr Herz zu zielen und nicht den Verstand. Zu Jesus führen kannst du Menschen nur, wenn du sie im Herzen berührst. Wenn du ihnen das von Jesus mitgibst, was wirklich existenziell ist für unser Leben. Und dann geht es nicht um Spitzfindigkeiten. Da geht es nur darum, brauchst du Vergebung deiner Schuld? Das ist die allererste Frage. Und übrigens, das ist in allen Kulturen gleich. Das ist ja nicht nur in Deutschland so oder in der westlichen Welt. Überall laden Menschen Schuld auf sich und was sie wirklich brauchen, ist genau das, zu Jesus zu kommen und zu wissen, hier darf ich erst einmal sein, wie ich bin, aber ich muss nicht bleiben, wie ich bin. Denn der, der mich verändert, der will zunächst mein Herz. Ich finde es schade, dass hier nichts von den Gefühlen berichtet wird und den Emotionen. Das wäre doch gerade das Spannende. Ich habe mir vorgestellt, aber das bleibt Spekulation, dass Andreas sehr überschwänglich zu Petrus läuft. Also nicht irgendwie steril oder steif, sondern voller Freude. Vielleicht sogar mit Freudentränen, als er davon erzählt, endlich haben wir den Messias gefunden. Wir wissen das nicht. Aber so stelle ich mir die Szene vor, vor meinem inneren Auge läuft das so ab. Denn wer Jesus findet, kann ja gar nicht anders, als von der Freude erfüllt zu sein, die durch den Heiligen Geist in sein Herz hineinkommt. Und wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Heißt es im Lukas-Evangelium, unser Herr Jesus sagt es so. Andreas führt seinen Bruder Simon, noch heißt er ja Simon, zu Jesus. Und dann sieht ihn Jesus. Er sieht ihn. Und er spricht ihn an. Petrus sagt erst einmal gar nichts. Jesus ist es, der das Wort ergreift und er sagt, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen und das heißt übersetzt Fels oder auch vielleicht etwas plump, Stein. Aber es deutet an, was Jesus in Petrus sieht. Jesus sieht nicht zuerst all das Schlechte in Petrus. Er sieht nicht zuerst das Versagen, das noch kommen wird, oft genug. Er sieht nicht zuerst den stolzen und arroganten Mann, der Petrus durchaus auch sein kann, aufbrausend. Er sieht tiefen Glauben. Und was sieht er in uns? Ihr Lieben, ihr werdet das Wort Herz heute öfter gehört haben, wenn ihr den Saal verlasst, weil es so wichtig ist, das niemals zu vergessen. Jesus sieht auch dein und mein Herz. Zuallererst sieht er das Herz. Das heißt nicht, dass er über unsere Schuld einfach hinwegsieht, dass er unsere Sünde einfach unter den Teppich kehrt, dass er einfach so salopp, wie wir Menschen das manchmal tun, sagt, ach, Schwamm drüber, war doch nicht so schlimm. Nein, nein, unser Herr Jesus wird Sünde immer klar als Sünde bezeichnen. Niemals wird er etwas anderes tun. Und doch ist da die Liebe und die Gnade und die Geduld, die auf das Herz sieht und auch die Gebrochenheit und die Traurigkeit. Und auch das ist eine Seite des Petrus, wenn wir an Jesu Verurteilung denken und uns daran erinnern, dass Petrus unseren Herrn Jesus tatsächlich dreimal verleugnen wird. Und das ist ein Satz, der mich auch immer tief ergreift, wenn ich diese Stelle lese in meiner stillen Zeit. Da heißt es am Ende, Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. So rechthaberisch dieser Mann manchmal sein mag, so stolz, da ist doch auch eine Seite in ihm, die genau um seine Fehler und sein Versagen weiß. Und die bereit ist, vor Jesus zu kommen und sich zu demütigen, und zu sagen, ach, wie schwer habe ich versagt. Und Jesus richtet ihn wieder auf. Und das gilt auch dir und mir heute Morgen. Jesus sieht all deine Traurigkeit, all deine Sorgen, all das, was dich belastet. Und wie viel ist das in unserem Leben jeden Tag? Wie viel ist es, das uns umtreibt jeden Tag? Und Jesus, du kannst zu ihm kommen. Und er sieht dich und nimmt dich wahr, wie du bist. Du musst ihm nichts beweisen, du musst dich nicht verstellen und das kannst du auch nicht. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm: Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Einen Tag später beruft Jesus einen weiteren Jünger, Philippus. Er sagt zu ihm: Folge mir nach. Und auch Philippus kann nicht schweigen. Auch er zieht los. Er findet einen seiner Bekannten oder Freunde mit Namen Nathanael. Auch er berichtet überschwänglich davon, so habe ich mir das vorgestellt. Endlich haben wir den gefunden, von dem schon bei Mose und bei all den Propheten berichtet wird, nämlich Jesus. Er nennt ihn sogar beim Namen Josefs Sohn aus Nazareth. Aber Nathanael ist zunächst einmal skeptisch. Er sagt: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Und vielleicht fragst du dich, was bedeutet diese Aussage? Damals war Nazareth nur ein kleines und sehr unbedeutendes Dorf. Historiker gehen davon aus, dass in diesem Dorf nicht mehr als 500 Einwohner lebten. Vermutlich weit weniger. Noch dazu lag dieses Dorf in Galiläa, einer Region, in der die meisten Einwohner als eher ungebildet galten. Einfache Bauern, vielleicht Fischer. Jedenfalls keine Gelehrten, keine herausragenden Leute. Und es gibt auch keine einzige Erwähnung des Ortes Nazareth bei den Propheten. Vielleicht hatte Nathanael auch das im Kopf. Moment einmal. Der Messias, er soll doch gar nicht aus Nazareth kommen. Woher kommt der Messias? Die Bibel sagt, aus der Stadt Davids, aus Bethlehem. Und noch dazu könnte Nathanael, aber das bleibt Spekulation, aber es ist zumindest ein spannender Gedanke, an folgende Situation gedacht haben. Ungefähr 4 nach Christus kam es, nicht weit entfernt von Nazareth, zu einem riesigen Aufstand. Ein jüdischer Aufstand, ungefähr 6 Kilometer von Nazareth entfernt. Aber der wurde sehr blutig niedergeschlagen durch die Römer. Vielleicht hatte Nathanael auch das im Kopf, diese Situation. Wir wissen es nicht. Reine Interpretation, aber möglich. Ein zweifelnder Mann, der hier vor Philippus steht. Aber was sagt Philippus? Noch einmal diese Worte: Komm und sieh. Mehr ist nicht nötig. Mehr steht hier auch nicht. Kein langer Dialog, keine lange Diskussion. Komm und sieh. Und es ist interessant, als Jesus dann Nathanael kommen sieht, da sagt er zu ihm: Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Er greift Nathanael also nicht an. Er sagt nicht: Warum zweifelst du an dem, was Philippus sagt? Nein, Jesus lässt das erst einmal einfach stehen. Er lässt das gelten, dass Menschen mit ihren Zweifeln kommen, dass sie ihre Fragen aussprechen, dass sie einfach im Raum stehen. Er lässt es zu. Aber zugleich lässt er diese Spannung einfach bestehen. Das fand ich äußerst interessant. Diese Entdeckung, die der Heilige Geist hier gezeigt hat, dass Jesus nicht dazu übergeht, alles zu erklären, jeden Zweifel auszuräumen, jede Frage zu beantworten. Manche Spannung bleibt bestehen. Denn am Ende gilt dieses, ich nenne es einmal übergeordnete Wort: Komm und sieh. Und wie wertvoll ist das auch für dich und mich, die wir auch immer wieder Fragen haben und immer wieder Zweifel, die wir nicht alles verstehen und erst recht nicht alles erklären können in Gottes Wort. Manchmal, da hängen wir in der Luft. Und wir versuchen es zu deuten und können es nicht. Und dann dürfen wir uns besinnen. Komm und sieh wieder auf Jesus. Richte deinen Blick weg von den Fragen, die dich belasten oder den Zweifeln, die dich quälen. Gib dich damit zufrieden, dass Jesus größer ist als all das. Und richte deinen Blick ganz konsequent auf ihn und auf nichts anderes. Und wenn ich von Menschen höre, und das geschah immer wieder in der Vergangenheit, ich kann nicht glauben, weil. Und dann kommen manchmal, bitte vergebt mir, wenn ich das so deutlich sage, die absurdesten Begründungen. Und ich möchte damit die Verfehlungen der Kirche oder der führenden Männer in der Kirche gar nicht schlecht reden. Oder kleinreden, so muss ich es sagen. Ich möchte das gar nicht machen, mich über sie erheben. Wenn Missbrauch geschieht in der Kirche, dann ist das schlimm. Wenn Veruntreuung von Geldern geschieht in der Kirche, dann ist das schlimm. Aber ist das ein Argument gegen Jesus? Nein. Das ist nur eine vorgeschobene Ausrede, ihr Lieben, und sonst nicht. Hier steht es, komm und sieh. Nicht auf die Kirche, nicht auf den Pfarrer, der ein Kind missbraucht hat, nicht auf den Diakon, der Gelder veruntreut. Komm und sieh auf Jesus. Lass deine faulen Ausreden beiseite. Und darüber hinaus steht ein Wort, beschrieben in der Bergpredigt unseres Herrn Jesus. Was siehst du? Den Splitter in deines Bruders Auge, den Balken in deinem eigenen siehst du nicht. Wie kannst du deinen eigenen Unglauben und deinen Unwillen zu glauben mit der Schuld anderer Menschen rechtfertigen? Wie geht das? Das ist absurd. Komm und sieh. Leichter und tiefer geht es eigentlich gar nicht. Schau auf Jesus. Jesus findet Nathanael, er spricht ihn an und er sagt, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Vielleicht denkst du, naja, was hat das zu bedeuten? Das ist interessant und es geht tief, aber keine Sorge, ich mache es nicht mehr zu lange. Wer bekommt im Alten Testament von unserem Gott den Ehrentitel Israel verliehen? Jakob. Was war Jakob, zumindest in jungen Jahren, für ein Mensch? Ein falscher Mensch. Ein Betrüger. Er betrügt um das Erstgeburtsrecht, er betrügt um den Erstgeburtssegen. Ein falscher Israelit. Und Nathanael ist genau das Gegenteil, offensichtlich. Jesus ehrt ihn hier. Und interessant war auch, wenn wir noch einmal in Vers 51 hineinschauen, da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Genau das was Jakob erlebt hatte. Er sah die Himmelsleiter, auf der die Engel auf- und niederstiegen. Und Jesus greift genau diese Geschichte auf, biblische Begebenheit. Aber gleichzeitig weist er weit über Jakob hinaus. Jesus sagt hier schon, hier ist das in Erfüllung gegangen, was Jakob schon gesehen hat, in einer Vision, in einem Traum. Durch mich ist nun endgültig Himmel und Erde verbunden. Und ihr werdet weit Größeres erleben, wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr glaubt, wenn ihr kommt und seht. Und so frage ich uns zum Abschluss, mit welcher Frage bist du heute Morgen gekommen? Mit welchem Zweifel? Welcher Not? Was belastet dein Herz? Und dann sage ich dir, nur diese so schlichten Worte, die so tief gehen und doch so wichtig sind, komm und sieh wieder auf Jesus. Und dann wirst du erleben, wie dein Herz ruhig wird in all dem Chaos, in all der Finsternis. in all der Brutalität dieser Welt, in all dem Unerklärlichen, was unser Herz nicht fasst. Komm und sieh und wisse, der Menschensohn, der hat alles in der Hand. Er kennt jeden Tag meines Lebens, jede Stunde, jeden Augenblick. Komm vor seinen Thron heute Morgen neu. Geh im Geiste vor ihm auf die Knie. Und sag, danke, Herr Jesus, hier bin ich. Danke, dass ich dich sehen darf. Mein Blick auf dir ruhen darf. Danke, Herr, du der Mittelpunkt meines Lebens sein willst. Dich will ich loben und preisen und dir will ich vertrauen.